Frauenleben.
Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp
und Petra Hucke.
Hallo, liebe Petra.
Hallo, liebe Susanne.
Du kommst zurück aus dem hohen Norden. Ist ja. Das richtig? Habe ich das richtig im Kopf?
Lesung. Hast du richtig im Kopf, genau. Ich bin gestern einmal quer durch Deutschland gefahren, aus Preetz bei Kiel, bis zurück nach München. Ich hatte nämlich vorgestern eine wunderbare Lesung in dem wunderbaren kleinen Ort Preetz und hatte da sehr, sehr liebe Leute im Publikum und die Buchhändlerinnen waren wieder toll. Also ein schönes Erlebnis. Und falls mich noch jemand einladen möchte mit Unterwasserblau, stehe ich auch gerne noch zur Verfügung.
Ja, super, kann man gar nicht oft genug sagen.
Ja, weil gerade fühlt es sich so an, als wäre das erstmal die letzte Lesung gewesen und so ganz möchte ich mein Buch doch noch nicht in den Schrank stellen.
Nein, auf gar keinen Fall, so lange gibt es das ja noch gar nicht. Unterwasserblau müsst ihr alle lesen unbedingt. Und ja, bei mir steht tatsächlich noch eine Lesung an, dann sage ich das doch jetzt auch noch gleich. Und zwar, wir nehmen auf gerade Anfang Juli 2026 und Ende Juli 2026, nämlich am 30.07. gibt es eine Lesung in Göllheim beim Torbogenfest. Also ein wunderschönes Sommerfest und die Lesung findet im Freien statt und mit musikalischer Begleitung.
Sehr schön.
Ja, da spielt ein wirklich, ja, sagen wir mal, alter Freund, wie das immer so klingt, ne? Ja, aber es ist ein alter Freund von mir, der da Klavier spielt, Thomas Scheike. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Ist das jetzt wieder in der Nähe deiner Heimat?
Ja, das ist in der Pfalz. Also es ist jetzt nicht, das ist nicht ganz meine Heimat in der Richtung. Die Richtung stimmt. Genau. Genau. Und dann gibt es noch mal Lesungen aus Melodie der neuen Welt im September. Aber das machen wir dann, wenn wir die Septemberfolgen aufnehmen.
Genau,
weiß so ich, machen wir das. Da weise ich dann da auch noch mal drauf hin. Und jetzt kommt dann erstmal Sommer, aber wir machen keine Sommerpause dieses
nein.
Jahr, Petra.
Nein.
Ne?
Wir powern durch.
Genau, wir powern durch und haben auch heute wieder eine Folge für euch, die wir schon aufgenommen haben. Und ja, es geht um Helena Blavatsky, eine aus dem 19. Jahrhundert, da hat die gelebt und man kann sie vielleicht allgemein so als eine der Mütter der Esoterik bezeichnen. Oh je.
Ja, ich bin mit einem skeptischen Oh je da rangegangen, muss ich dir gestehen.
Ja, ich weiß. Ja, und dir ist er auch begegnet dann nochmal, ne? Die Blavatsky, in einem Ort, wo du nicht damit gerechnet hast.
Ja, ich habe das Buch von Rebecca Entler gelesen. Witches, Bitches, It Girls. Und da bin ich plötzlich über diesen Namen gestolpert und fand ich ganz interessant.
Ja, ist schon spannend, oder? Ich glaube, ehrlich gesagt, Helena Blavatsky, hätte sie heute gelebt, hätte sie einen Social-Media-Account.
Ja, garantiert. Es wäre allerdings die Frage, was sie für seltsame Inhalte darüber verteilen würde.
Ja, das ist alles ein bisschen schwierig, aber wir konzentrieren uns ja auf ihre Lebensgeschichte und da würde ich sagen, dann fangen wir doch gleich mal an. Helena Blavatsky oder auch, so wie ihr Geburtsname lautet, Helena Petrovna Hahn von Rottenstern.
Oh, das hört sich gleich ganz anders an.
Ich finde ja, mit diesen Namen, da taucht man immer gleich in so eine ganze Welt ein.
Ja.
Also geboren in Russland und ich erzähle heute auch eben, ja, letztlich ihre Lebensgeschichte, Herkunft in Russland und dann ihre ungewöhnliche Kindheit, ihre frühe Ehe, Skandale, Weltreisen. Unsere Reise hier im Podcast geht mit ihr auch nach New York, wo sie ihren esoterischen Bestseller schreibt. Und dann zu ihren Lebensjahren in Indien, in Europa. Und zum Abschluss werde ich dann noch erzählen, wie viel von ihrer Theosophie, so hat sie ihre Philosophie genannt, ihre Lehre, in der Anthroposophie von Rudolf Steiner steckt. Weil damit müssen wir uns unbedingt auch noch kurz befassen. Weil Rudolf Steiner ist ja bis heute mit seinen Waldorfschulen und der entsprechende Pädagogik sehr präsent in Deutschland. Und weil das letztlich auch auf ihre Ideen zurückgeht, müssen wir darüber unbedingt auch sprechen.
Also da braucht man auf jeden Fall mindestens einen Kaffee für diese Folge und ja, viel Sitzfleisch.
Ja, aber Sitzfleisch oder auch Spaziergehschuhe, weil ich höre ja sehr gerne Podcasts beim Spazierengehen.
Das stimmt, aber jetzt hier, also ich sitze.
Du sitzt, genau, genau. Ja, aber es ist auch spannend. Also ich verspreche, dass es nicht langweilig wird.
Gut, dann mal los.
Also Helena Blavatsky, ich nenne sie jetzt bei ihrem Ehenamen, sie hat schon mit 17 geheiratet und das ist der Name, unter dem sie bekannt ist. Die präsentierte sich selbst gerne von Anfang an als radikale Außenseiterin. Und als sie dann später in Amerika lebte, hat sie immer betont, dass sie im einzig freien Land der Welt leben wollte. Also sie hat mit Geringschätzung über ihre Herkunft gesprochen. Und dabei stammte sie aus einer Familie, die alles andere als unbedeutend war. Das war ein Geflecht aus russischem, französischem und deutschem Adel. Und daher auch dieser Name Helena Petrovna Hahn von Rottenstern. Die Mutter kam aus einem russischen Adelsgeschlecht. Der Vater war deutschstämmiger Russe. Dessen Familie stammte aus mecklenburgischem Adel. Und die Linie der Helena Blavatsky-Frauen, also mit Helena auch als Vornamen, beginnt schon vor ihr. Die Großmutter, Helena Pavlovna Dolgurukova, war eine europaweit anerkannte Naturwissenschaftlerin. Sie war in Russland so eine Art First Lady der Naturwissenschaften. Sie sammelte also naturkundliche Exponate und stand mit bekannten Forschern in Briefkontakt, zum Beispiel dem deutschen Naturforscher und Weltreisenden Alexander von Humboldt. Der gehörte zu ihren Briefpartnern. Ihre Mutter, Helena Andrejewna von Hahn, war eine der ersten professionellen Schriftstellerinnen Russlands. Und sie wandte sich in ihren Büchern gegen die Unterdrückung der Frau und wird später in einem Abendzug genannt mit Autorin wie George Sand in Frankreich oder der Gräfin Ida Hahn-Hahn in Deutschland.
Die hatten wir irgendwann schon mal. Ich dachte gerade schon bei der einmaligen Erwähnung von Hahn. Irgendwie hatten wir schon mal jemanden mit Hahn-Hahn. Ich weiß aber nicht mehr wo. Warum?
Müsste ich auch nachgucken. Das schreiben wir dann noch in unsere Shownotes.
Okay.
Ich habe extra nachgeguckt. Der Name stammt aus derselben Gegend, aber verwandt waren die wohl nicht. Hahn-Hahn und von Hahn. Also diese Konstellation Naturwissenschaftlerin als Großmutter und eine frühe Feministin als Mutter, in dieser Konstellation wächst also jetzt die Helena auf. Ein Mädchen, das später selbst zu einer einflussreichen Autorin wird und im Bereich der Esoterik. Also eine der, wenn nicht die einflussreichste esoterische Autorin des 19. Jahrhunderts. Sie kommt 1831 zur Welt. Die Familie zieht oft um. Der Vater ist Offizier, wird immer wieder versetzt. 1836 nach St. Petersburg, damals das kulturelle Zentrum des Zarenreichs. Und dort entwickelt sich die Mutter auch zur besagten Schriftstellerin. Das heißt, sie bewegt sich in den Salons der Petersburger Gesellschaft und knüpft Kontakte etwa zu Alexander Puschkin. Helena bekommt früh Unterricht, also sie lernt lesen, schreiben, Klavier spielen. Und die Mutter ist sehr stolz auf sie. Sie schreibt an Verwandte über ihren hellen Verstand und die schnelle Auffassungsgabe. Gleichzeitig gilt Helena aber auch als schwierig, eigensinnig, jähzornig. Sie hat ein heftiges Temperament. Als der Vater wieder einmal versetzt wird, landet die Familie in Astrachan. Das ist ein Handelszentrum an der Wolga-Mündung und ein wahrer Schmelztiegel aus Religionen und Kulturen. Ich erwähne das deshalb, weil das schon auch sehr wichtig ist für ihre Entwicklung. Sie sagt das später auch. Sie schreibt so eine Art Autobiografie, wobei sie darin Wahrheit und Fiktion vermischt. Und sie behauptet dann, sie hätte bis zum Alter von 10 Jahren in der Steppe gelebt. Tatsächlich sind es aber wohl nur 10 Monate mit 5 Jahren, die sie dort verbracht hat. 1839 zieht die Familie zu den Großeltern nach Saratow. Das liegt an der Wolga im europäischen Teil Russlands, so auf halbem Weg zwischen Moskau und dem Kaspischen Meer. Und dieses Haus der Großeltern, das muss auch großartig gewesen sein. Der kleinen Helena erscheint es wie ein Märchenschloss. Das war ein großbürgerlicher Haushalt mit langen Korridoren, hohen Treppenhäusern und einem lebhaften gesellschaftlichen Leben. Und an den langen Winterabenden sitzen die Kinder. Sie hat wohl zwei Brüder und eine Schwester vor dem Ofen und hören der Kinderfrau zu, die Märchen erzählt von Hexen, Feuervögeln oder wilden Bären. Und dazu kommt die naturwissenschaftliche Sammlung der Großmutter. Also Präparate, Exponate, eine ausgestopfte Robbe hatte die zum Beispiel. Und das befeuert zusätzlich ihre Fantasie. Die Mutter trägt erheblich mit ihren Honoraren bei zum Unterricht der Kinder. Zitat der Mutter: Ich möchte, welche Opfer es auch kosten möge, dass meine Kinder eine gute, eine fundamental gute Bildung erhalten. Leider stirbt die Mutter dann mit nur 28 Jahren an Schwindsucht und Helena ist zu dem Zeitpunkt 11 Jahre alt. Ihr letzter Wunsch ist es, dass die Kinder bei den Großeltern aufwachsen sollen. Helena behauptet aber später, sie sei ohne Mutter groß geworden. Die Mutter sei gestorben, als sie noch ein Säugling gewesen war. Also biografisch ist das nachgewiesenermaßen falsch. Es sagt aber schon auch viel darüber aus, wie sie ihre eigene Vergangenheit umdeutet in ihrer Biografie.
Warum denkst du das, dass sie das gesagt hat mit der Mutter? Damit sie die arme Waise ist? Oder?
Ja, also sie hatte ein schwieriges Verhältnis zur Familie. Vielleicht hat sie das dann auch auf die Mutter übertragen. Also es kann ja auch sein, dass sich die Liebe der Mutter oder die Zuneigung erschöpft hat in der Unterstützung der Bildung. Also dass sie sonst keine enge Beziehung zueinander hatten. Ein enges Verhältnis hat sie zu ihrer Schwester Vera. Und die erinnert sich später an ein Kind mit zwei Gesichtern. Einerseits wild, ungezügelt und widerborstig und gleichzeitig aber auch mystisch veranlagt. Also sie war schon als Kind auf metaphysische Fragen fixiert und flüchtet sich nach dem Tod der Mutter in die Fantasie. Also sie streift mehr oder weniger allein durch die weitläufigen Räume und die Kellergewölbe des Sommerhauses der Großeltern. Sie erfindet geheime Reiche und unsichtbare Begleiter. Und unter diesen Gestalten, diesen fiktiven Gestalten, die sie begleiten, ist auch ein hochgewachsener Inder mit Turban, der ihr angeblich zweimal das Leben rettet. Der wird noch wichtig, dieser Inder, später.
Der fiktive Inder.
Ja, das ist eben immer die Frage. Also bei Helena Blavatsky, da verschwimmt Fiktion und Realität miteinander.
Okay, verstehe.
Sie ist überzeugt, mit Wesen einer unsichtbaren Welt in Verbindung zu stehen. Also für sie ist das sehr real. Und die Bediensteten dieser Familie, die im russischen Volksglauben verwurzelt sind, die nehmen das sehr ernst. Also die haben großen Respekt vor diesen geheimnisvollen Kräften des Kindes. Und in so einer Mischung aus einerseits ja Rationalität der Großeltern, Großmutter war immerhin Naturwissenschaftlerin oder das, was man damals darunter verstand, und der Märchenwelt der Dienerschaft formt sich also so ihr Weltbild. Und das ist pantheistisch. Also alles ist belebt, jedes Ding ist erfüllt von Leben und Bewusstsein. So wie ihre Schwester Vera sich später erinnert, selbst Steine, Schimmelsporen und phosphorisierendes Holz. Ja, es gibt eine große Bibliothek in dem Haus, also die verschlingt sie auch. Sie liest Literatur, sie liest aber auch Werke über Mystik, Magie, Alchemie, über Freimaurerei und okkulte Themen. Und das hätte sie alles gelesen, bis sie 15 Jahre alt war, schreibt sie später. 1846 zieht die Familie nach Tiflis, heute Tbilisi, Hauptstadt von Georgien. Damals das kulturelle Zentrum hinter dem Kaukasus. Das war zur Zeit von Blavatskys Jugend in den 1840ern und 50er Jahren eine sehr lebendige, multikulturelle Metropole. Von den Zeitgenossen wurde das auch gerne als das Paris des Ostens bezeichnet. Und hier treffen unterschiedliche Ethnien und Religionen aufeinander. Georgier, Türken, Armenier, Persen, Juden und Russen. Und Helena ist inzwischen im heiratsfähigen Alter. Sie ist die älteste Enkelin der Familie und wird als solche auch in die Gesellschaft eingeführt. Also sie besucht in der Wintersaison 1847-48 zahlreiche Bälle und es scheint auch erstmal so, als würde sie sich da prächtig amüsieren. Später behauptet sie aber, sie hätte das alles verachtet. Also diese Bälle, die zivilisierte Gesellschaft, das sich herausputzen. Also sie erzählt das später anders, als die Zeitgenossen sie wahrgenommen haben. Auf einem dieser Bälle lernt sie auch ihren späteren Ehemann kennen. Das ist ein deutlich älterer, also älter als sie, Staatsbeamter mit Namen Blavatsky. Er ist jetzt keine besonders gute Partie. Er ist sogar eher unbedeutend, aber Helena soll ihm selbst einen Antrag gemacht haben. Man fragt sich, warum, vielleicht aus Trotz, weil ihr manche, zum Beispiel die Schwester, gesagt haben, dass sie nie einen Mann finden würde, so wie sie ist. Mhm. Aber sie hat dann einen, mit 17 heiratet sie ihn, 1849. Die Ehe, man kann sich's fast denken, hält nicht lange, nach wenigen Monaten flüchtet sie aus der Ehe. Das ist allerdings schon ein Skandal damals. Sie lebt dann einige Monate bei den Großeltern in Tiflis. Sie freundet sich an mit Prinz Emil zu sein Wittgenstein. Das ist ein deutsch-russischer Offizier. Und dann unterstellen ihr die Leute eine Affäre und dann zieht sie den Ruf der Ehebrecherin auf sich. Sie lässt sich dadurch nicht weiter stören. Sie geht mit einer Anstandsdame, einer gewissen Gräfin Sofia Kiseljowa, auf Reisen. Und zwar reisen sie durch West- und Osteuropa und den Nahen Osten. Auf diesen Reisen trägt sie meistens Männerkleidung. Das hat praktische Gründe und auch Sicherheitsgründe, weil es in der damaligen Zeit riskant war, als Frau zu reisen. Wenn man sozusagen als Mann verkleidet war, war das wesentlich einfacher. In Kairo lässt sie sich, das sind jetzt ihre eigenen Angaben, also in ihrer Biografie, in den okkulten Wissenschaften unterrichten. Und sie macht Erfahrungen mit Opium und Haschisch und preist diese Droge als einen Weg, profunde Mysterien entdecken zu können. Mhm. Sie glaubt, dazu bestimmt zu sein, ein großes Werk zu vollbringen, die Menschheit nämlich von ihren geistigen Fesseln zu befreien, und zwar im Auftrag einer höheren Instanz. Von Kairo geht es dann weiter nach Paris. In Paris ist damals der Mesmerismus sehr en vogue. Vom Mesmerismus hast du bestimmt auch schon mal gehört.
Ja, ja, das ist so mit Magneten und so, ne? Benannt ja, nach dem Herrn genau. Mesmer, der aber nichts mit dem Mesmer-Tee zu tun hat.
Das stimmt. Ist also eine Heilmethode, die auf magnetischer Kraft basiert. Die ist sehr en vogue und gilt auch so ein bisschen als Vorläufer moderner Psychotherapie. Das lernt sie dort in Paris kennen. Dann reist sie nach London 1851. Und damals ist Weltausstellung in London. Und sie berichtet, sie sei dort einem Meister begegnet. Und zwar kennt sie den seit ihrer Kindheit aus ihren Träumen. Das ist ein hochgewachsener Hindu mit Turban.
Aha, da ist er wieder.
Und im Hyde Park spricht dieser Mann sie an. Also das ist ihre Darstellung. Er erklärt, er sei in wichtiger Mission aus Indien nach London gekommen, um sie zu treffen. Und er brauche ihre Unterstützung, um eine philosophische Gesellschaft zu gründen. Also sie soll die Begründerin dieser philosophischen Gesellschaft werden. Er kündigt ihr schwere Prüfungen an und sagt, sie werde 3 Jahre in Tibet verbringen, um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Es ist sehr umstritten, was davon historisch wahr ist. Also eins steht fest, dieses Motiv des Meisters taucht immer wieder auf. Und das soll halt ihre Autorität als, sagen wir mal, Eingeweihte legitimieren. Mhm. Sie reist dann in den folgenden Jahren weiter nach Amerika, nach Mexiko, nach Indien. Sie wird, auch das ist nicht bewiesen, in den Voodoo-Kult von New Orleans eingeweiht. Sie warnt gleichzeitig vor dessen Gefährlichkeit. Also sie ist irgendwie wie so eine ruhelose Wanderin durch den amerikanischen Kontinent. Und finanzieren kann sie diese Reisen wohl durch eine Erbschaft, die sie gemacht hat. Das Geld ist aber dann auch irgendwann aufgebraucht. Von Mexiko fährt sie am Kap der Guten Hoffnung vorbei nach Bombay, um in Indien ihren Lehrer zu suchen. Sie behauptet später, dass sie in den 1850er Jahren dort war und nochmals von 1868 bis 1871 in Tibet. Und dass sie dort bei Meistern gelernt hat und Jahre in Tibet verbracht hat. Das wird aber im Rückblick betrachtet von damals schon von Zeitgenossen und auch von späteren Forschern für eher unwahrscheinlich gehalten, weil China und Tibet sich gegen europäische Reisende abgeschottet haben. Es gibt Reiseberichte eines Missionars, die denen von Blavatsky ähneln. Also die könnte sie als für Grundlage ihrer eigenen Erzählungen benutzt haben. Ihre Schwester Vera fragt sie das wohl dann auch einmal, ob sie denn in Tibet war. Und was sie gesagt hat, ist, sie sei sich des Besuches nicht so sicher wie des Sehens. Natürlich sah ich es, hat sie gesagt. Mhm. Also vielleicht ist sie auch nur
im Opiumrausch
spirituell gereist. Ja, also das ist so eine Mischung aus tatsächlichen Reisen. Sie ist nachweislich sehr viel unterwegs gewesen. Sie hat viele verschiedene Kulturen kennengelernt. Das ist also unbestritten. Sie hat sehr viel gelesen. Sie hat sich sehr viel Wissen angelesen. Und dann hat sie aber eben auch viele Szenen so visionär verpackt und präsentiert. Und so entsteht eben dieser Mythos der von Meistern initiierten Blavatsky. Und das ist schon eine Inszenierung bewusst von ihr gewählt und die wird später zum Kern ihrer Autorität in der Theosophie.
Ich bin immer noch in Tibet, wenn man sich mal so überlegt, wenn die 3 Jahre da gewesen sein soll, wo war sie denn dann wirklich in den 3 Jahren? Also ich frage mich, natürlich war damals alle Kommunikation viel langsamer und vielleicht hat sie auch 3 Jahre nicht mit ihrer Schwester gesprochen zum Beispiel, aber da müssen doch irgendwie, muss doch mal ein Brief gekommen sein oder sowas. Ist doch interessant, oder?
Ja, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass sie auch mal quasi wie vom Erdboden verschluckt war und dann irgendwo war und dann wieder aufgetaucht ist. Also später blieb sie dann tatsächlich mal längere Zeit an einem Ort, aber zu der Zeit ist sie ständig rumgefahren, also rumgereist. Ja, man fragt sich das, ja.
Saß dann irgendwo in Wisconsin oder sowas und hat Kartoffeln gezüchtet und war aber eigentlich in Tibet.
Ja, möglich. Durchaus möglich. Ich meine, Karl May, ne? Da. Also es gibt ja noch andere Beispiele von Leuten, die behaupten, dass sie irgendwo waren, wo sie nie waren.
Ja.
Also 1858 ist Helena jedenfalls wieder in Paris. Sie verkehrt dort in der Spiritistenszene. Der Spiritismus war damals sehr in Mode. Also das sind Seancen, Klopfzeichen, Materialisationen. Eine ganze Schicht wirklich gebildeter Leute sucht in Geistersitzungen nach Beweisen für das Jenseits. Und was ganz interessant ist, ist, dass Blavatsky da zwar einerseits so ein bisschen mitmacht, sich jedoch relativ früh schon als Gegnerin des Spiritismus in dieser Form positioniert. Also sie ist gegen das Herbeirufen von verstorbenen Menschen. Mhm. Sie ist auch in der Meinung, dass das nicht nötig ist. Also sie sagt, sie hätte schon als Kind quasi mit astralarmen Gegenstände bewegen können. Sie braucht dazu keine Geister. Aha. Also nicht die Geister von Verstorbenen.
Geht mir auch so.
Genau. Ja, mit 27 kehrt sie nach fast einem Jahrzehnt der Herumreiserei in die Heimat zurück. Und bevor sie aber nach Russland reist, lässt sie vorsichtig nochmal prüfen, ob ihr Ehemann Nikifor Blavatsky ihr noch irgendwie gefährlich werden könnte. Aber der hat sich damit abgefunden, dass die Frau, die seinen Namen trägt, nicht mehr zu sehen ist. Sie kehrt nach Russland zurück, arbeitet selbst als Medium, stößt aber in ihrer Familie damit eher auf Skepsis. Also für mich war da so ein bisschen ein Widerspruch, ne? Ja. Also wann hat sie begonnen, sich da zu positionieren? Aber sie hat es definitiv getan dann. Sie hat sich davon losgesagt. 1871, also mittlerweile ist sie 40 Jahre alt, taucht sie wieder in Kairo auf. Die Stadt hat sich verändert. Also da wurde inzwischen der Suezkanal eröffnet. Es wimmelte von Arbeitern, Fremdarbeitern, Ingenieuren und auch von vielen, vielen Touristen. Also Kairo ist so ein kolonialer Knotenpunkt geworden. Sie gründet dort in Kairo mit einer Freundin, einer gewissen Madame Sevier, eine Société Spirit, also eine spiritistische Gesellschaft, nach den Lehren von Allan Kardec und befasst sich mit automatischem Schreiben und Reinkarnationslehre. Also auch hier ist eigentlich wieder so eine eher pragmatische Herangehensweise an den Spiritismus, denn offensichtlich konnte man damit doch ein bisschen Geld verdienen. Dann kommt es aber zu einem Skandal, also bei einer Seance mit Blavatsky und ihrer Freundin Madame Sevier fliegt ein Betrug auf. Also eine angeblich materialisierte Geisterhand entpuppt sich als mit Baumwolle ausgestopfter Handschuh, der an Schnüren von der Decke hängt.
Nein.
Welch Wunder. Und Blavatsky schiebt die Schuld von sich. Sie schiebt die ihrer Partnerin zu und beklagt sich in Briefen nach Russland darüber, von Amateurmedien und notleidenden, halb abenteuerlichen Geisterseherinnen umgeben zu sein, die das Geld der Gesellschaft klauen und ununterbrochen Gelage feiern.
Einmal mit Profis arbeiten.
Ja, aber wirklich. Naja, also nach der künstlichen Hand bleiben die Besucher aus, die Einkünfte versiegen, diese Gesellschaft bricht faktisch zusammen. Und das ist wohl endgültig der Bruch zwischen Blavatsky und diesem Bühnenspiritismus. Mhm. Sie kehrt nach Odessa zurück, sie hat nun wirklich kein Geld mehr und auch die Verwandten empfinden sie zunehmend als Belastung. In dieser Situation überlegt sich Helena Blavatsky, sich dem russischen Staat als Auslandsagentin anzubieten. Mhm. Also sie geht in Odessa zur Gendarmerie und verweist auf ihre Sprachkenntnisse. Sie spricht Französisch, Englisch, Italienisch, Russisch, etwas Deutsch, Ungarisch und Türkisch. Ist ja schon mal was. Aber die Antwort ist negativ. Das heißt, man nehme ihr Angebot ohne Berücksichtigung zur Kenntnis.
Das gefällt mir.
Und dann bricht Helena erneut auf und diesmal Richtung Amerika. Nach Russland wird sie auch nicht mehr zurückkehren. Also ein Lebensabschnitt ist damit beendet. 1873 kommt sie in New York an. Der Vater stirbt auch ungefähr zu dieser Zeit. Die Mutter ist ja schon lange vorher gestorben. Ja, New York, 1873. Woran denken wir? Ans Gilded Age, sehr, sehr reiche Oberschicht mit Pelzmänteln und Eisenbahnwaggons, privaten Eisenbahnwaggons mit opulenten Villen und aber eben natürlich auch sehr viele arme Menschen, die irgendwo beengt da in diesen Mietskasernen hausen. Dort kommt also Blavatsky an, hat ja selbst eigentlich kein Geld. Sie trägt sich in Gästebüchern meistens als russische Fürstin ein. Das kommt wohl schon gut. In New York kann sie aber keinen standesgemäßen Aufenthalt buchen, weil Hotels keine alleinreisenden Frauen aufnehmen. Und sie hat ja eh kein Geld. Also sie hat das ganze Geld, was sie noch hatte, in die Überfahrt gesteckt. Sie findet dann Unterkunft in einem von Frauen organisierten Genossenschaftshaus, wo man versucht, sich so ein bisschen durch gegenseitige Unterstützung über Wasser zu halten. Die Jobs, die Frauen offenstehen, sind schlecht bezahlt. Das kannst als Näherin arbeiten, Wäscherin, vielleicht noch Telegraphistin, das kam damals auf, oder das Klassische als Lehrerin. Blavatsky verdient etwas Geld mit der Gestaltung von Reklamepostkarten und unterhält abgesehen davon in ihrer Freizeit die Mitbewohnerin mit Geschichten aus ihrem Leben und von ihren Reisen. Weil das konnte sie wohl gut, Geschichten erzählen. Es gibt den Bericht einer Zeitzeugin, die erinnert sich an eine, also das ist jetzt ein Zitat von dieser Frau, Elizabeth Holt, an eine auffällige Frau, korpulent, mit breiten Schultern, einem runden Gesicht, hellbraunem, gelocktem Haar und einem Tabakbeutel in Form eines Tierkopfes, den sie um den Hals trug und aus dem sie sich Zigaretten drehte. Im Umfeld ihres Wohnheims oder wie man das nennen soll, ne, wo sie da lebt in New York, wird sie also gleichzeitig geliebt und aber auch misstrauisch beäugt. Also die einen sehen in ihr eine exzentrische, aber aristokratische Figur und andere sehen in ihr eine potenzielle Hochstaplerin. Ja, dann rückt ein anderer Schauplatz in den Mittelpunkt. Und zwar ist das eine relativ heruntergekommene Farm in Vermont, betrieben von den Brüdern William und Horatio Eddy. Diese Familie hat eine lange Tradition übersinnlicher Begabung. Also schon die Großmutter und die Mutter gelten als seherisch. Und die Söhne wurden von ihrem Vater an einen reisenden Schausteller verkauft und jahrelang als Medium-Attraktion vorgeführt. Naja, auch ein sehr fragwürdiges Schicksal.
Ja.
Und dorthin reist ein Mann, den muss ich erwähnen, weil er später sehr wichtig wird für Blavatsky. Das ist ein Journalist, Henry Steele Olcott heißt er. Und er reist dorthin im Auftrag einer Zeitung. Und seine Idee ist eigentlich, die Brüder als Betrüger zu entlarven. Er ist 10 Wochen lang dort, er untersucht die Räume, er fertigt Skizzen an, er beobachtet Seancen, aber er findet keine harten Beweise für einen Betrug. Darüber schreibt er auch in der Zeitung und Blavatsky liest seine Berichte und beschließt, selbst dorthin zu reisen. Und zwar will sie eigentlich Olcott zeigen, dass spiritistische Phänomene ohne philosophisches Fundament gefährlich sind. Und dass vieles, was Medien den Geistern zuschreiben, durch menschliche Willenskraft zu erklären sei. Und da kommt das auch her, dass sie sagt, schon seit ihrer Kindheit Möbel und Gegenstände bewegen zu können mit unsichtbaren astralen Armen. Und mit ihrem Erscheinen, das schreibt dann Olcott später in seinen Berichten oder in seinen Zeitungsartikeln, verändern sich die Phänomene. Jetzt erscheinen plötzlich georgische, persische und kaukasische Gestalten, mit dem Blavatsky in ihren Sprachen spricht. Und ein Junge führt einen kaukasischen Tanz auf. In Vermont. Zurück in New York wird Blavatsky dann selbst zur Zeitungsfigur. Also das heißt, sie schreibt, vermittelt durch Olcott eigene Artikel. Zwischen ihr und Olcott entwickelt sich eine enge Freundschaft. Die wohnen dann später sogar zusammen. Und er nennt sie Jack und sie unterschreibt ihre Briefe dann auch mit Jack. Also er wird ganz wichtig für sie. 1875 lebt Blavatsky, offensichtlich hat sie inzwischen ein bisschen Geld, in einer Zweizimmerwohnung am Irving Place in New York, schreibt und übersetzt tagsüber ins Russische und abends verwandelt sie ihre Wohnung in einen Salon. Die Zeitgenossen berichten von ihrem unwiderstehlichen Charme im Gespräch, von ihrem Temperament, von ihrem derben Humor und ihrer offenen Verachtung für bürgerliche Konventionen. Der Spiritismus ist in einer Krise, es werden immer mehr Betrugsfälle aufgedeckt und die Verkaufszahlen von einschlägigen Zeitschriften und Büchern sinken. Das war ja auch ein Mittel, Geld zu verdienen. Ja, und jetzt passiert's. Ganz wichtig.
Trommelwirbel.
Henry Steele Olcott bekommt einen Brief auf grünem Papier in alter Sprache mit goldener Tinte geschrieben, Poststempel Philadelphia. Und zwar von der Bruderschaft von Luxor. Das ist ein angeblicher Kultorden, der spricht ihn als Bruder Neophyt an. Und versichert, man wache über die treuen Kämpfer und dass Helena eine tapfere, vertrauenswürdige Dienerin sei. Gleichzeitig erhält Olcott einen Brief von Blavatsky, die erklärt, diese Botschaft sei durch sie empfangen worden und sie sei beauftragt, ihn esoterisch zu unterweisen. Und dann führt sie ihn in ein System östlicher Adepten ein, Also unsichtbare Meister, die ihr Wissen und ihre Macht über natürliche Kräfte weitergeben. Ja, so war das. Mhm. 1875 notiert Blavatsky in ihrem Notizbuch, sie hätte aus Indien den Auftrag erhalten, eine philosophisch-religiöse Gesellschaft zu gründen, ihr einen Namen zu geben und Olcott als Mitarbeiter auszuwählen.
Aber wofür, warum kommt denn dann der Brief aus Philadelphia? Warum, das verstehe ich nicht.
Von dieser Bruderschaft von Luxor.
Ja.
Ja, dass du das nicht verstehst, Petra. Also, das ist doch alles ganz offensichtlich. Also sagen wir mal so, es gab auch damals Menschen, die das nicht verstanden haben, aber es hat irgendwie auch funktioniert. Und auch Luxor ist ja bekanntermaßen in Ägypten und nicht in Indien. Und trotzdem wird dann später die Gesellschaft in Indien gegründet. Also es ist alles nicht so ganz logisch. Okay. Aber wir dürfen da nicht mit hundertprozentiger Logik dran gehen, weil da sind ja, ja. Also so schreibt sie das selber auf, ne? Also dass sie den aus Indien diesen Auftrag erhalten hat. Und dann am 17. November 1875 wird in der Mott Memorial Hall die Theosophische Gesellschaft offiziell gegründet, mit dem Ziel, Erforschung der Grundlagen aller Religionen, Wiederentdeckung alter Weisheitstraditionen, Experimente mit verborgenen Naturkräften und der Aufbau einer Bibliothek zu diesen Themen. Klingt gar nicht mal so schlecht.
Nö, hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an.
Nee. Ja, und Olcott ist überzeugt, dass das die erste Vereinigung ist, der es gelingen wird, mit diesen unsichtbaren Existenzen systematisch in Kontakt zu treten. Blavatsky selbst erscheint bald immer seltener zu den Sitzungen, weil sie so viel zu tun hat mit Korrespondenzen, mit Artikeln, mit sehr vielen Besuchern. 1876 wird die Theosophische Gesellschaft zeitweise zur Geheimgesellschaft erklärt. Die praktische Organisation liegt vor allem bei diesem Olcott. Und Blavatsky wirkt mehr so, ja, wie so ein Supervisor, kann man vielleicht sagen, so ein bisschen oben drüber. Und parallel dazu schreibt sie an ihrem Werk, das ihr den Durchbruch bringt und das heißt Isis entschleiert, also übersetzt. Und sie beschreibt sich selbst dabei als eine Art Medium. Sie kopiert nur, was Isis ihr zeigt. Sie lebt in einem Zustand ständiger Visionen und schreibt wie in Trance Dinge nieder, die sie nie zuvor gewusst hat. Also das ist so eine Art Channeling, ja. Also sie schreibt Sachen nieder, die ihr irgendwie von oben über sie kommen. Ich musste dabei mal kurz an die Vision von der Hildegard von Bingen denken.
Ich glaube, da wäre die ein bisschen beleidigt, wenn du das so vergleichst.
Ja, ich vergleiche es auch nicht. Ich sage nur, dass ich daran denken musste. Ja. Also, weil, ja, auch Helena Blavatsky hat bekannterweise schon, sie sagt selber, bis zu ihrem 15. Lebensjahr, also sie hat sehr viel gelesen und sie hat sich wirklich intensiv mit diesen ganzen östlichen Religionen und so weiter auseinandergesetzt. Und jetzt ist eben die Frage, ne, ist es ihr Wissen, was sie niederschreibt, oder ist es gechanneltes Wissen, was so über sie kommt, Dinge, die sie vorher nicht gewusst hat. Auch da sei jedem freigestellt, wie er das sehen möchte.
Sind das denn Dinge, die man in diesen fernöstlichen Religionen schon auch irgendwie kannte?
Ja, also es ist eine Synthese aus westlichem Okkultismus und östlichem Mystizismus. Und es kritisiert den Anspruch der Naturwissenschaft, die einzige Deutungshoheit über die Welt zu besitzen. Also es ist wahrscheinlich schon auch viel Eigenes mit drin, also eine eigene Interpretation. Aber es ist schon eine ziemliche Mixtur. Aber es soll ja auch das genau das sein, eine eigene kosmische Evolutionstheorie. Also so eine Art wissenschaftliche Religion, ja, so nennt sie das selbst. Das Buch ist über 1000 Seiten dick, stark und nach 10 Tagen vergriffen. Ich kenne die Auflage aber nicht.
Ja, ich wollte gerade fragen, wenn es nur 3 Stück waren.
Und jetzt kommen wir noch kurz dazu, wie das heute gesehen wird. Was gibt ja die Theosophie heute noch? Und auch heute wird nicht bestritten, dass Isis entschleiert wissenschaftlichen Standards nicht genügt. Gleichzeitig ist es aber ein Klassiker der esoterischen Literatur und wohl bis heute bedeutend. Dieser Erfolg macht Blavatsky jedenfalls endgültig berühmt. Sie wird Korrespondentin für russische Zeitungen, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass sie das vorher schon war. Sie schreibt über das soziale Leben in Amerika, sie schreibt über Geld, über Spiritismus, auch über spektakuläre Gerichtsverfahren und über technische Erfindungen, zum Beispiel die von ihrem Freund Thomas Alva Edison. Diese Arbeitsbelastung führt zu einem Zusammenbruch, den sie selbst dann als mehrere Tage der Bewusstlosigkeit beschreibt. In der Zeit sollen dann Meister aus Bombay Olcott telegrafiert haben, sie sei nicht krank, sondern Ruhe und schöpfe Kraft. Also es gibt nicht nur Briefe in goldener Tinte, sondern es gibt auch Telegramme. Aber diesmal nicht aus Philadelphia, sondern aus Bombay. Trotzdem, trotz ihrer Berühmtheit, kommt 2 Jahre nach der Gründung der Theosophischen Gesellschaft ihre Arbeit in New York ins Stocken. Und Blavatsky und Olcott beschließen, gemeinsam nach Indien aufzubrechen. Man löst den Haushalt auf, also die haben da wohl dann auch zusammen gewohnt in dieser Wohnung, und stechen 1878 in Richtung Bombay in See. Ja, dann sind sie also in Indien. Die Theosophische Gesellschaft ist noch jung, aber sehr ambitioniert. Und Indien erscheint Blavatsky wie vielen Europäern zu jener Zeit als Reservoir uralter Weisheit. Also das wird so ein bisschen als Gegenbild zur eigenen, mittlerweile als dekadent empfundenen Moderne gesehen. In Bombay und wenig später im neuen Hauptquartier in Adyar bei Madras ist das. Also das ist heute auch ein Stadtteil von Madras und dort ist die Theosophische Gesellschaft bis heute angesiedelt, wächst diese Bewegung schnell. Also die beiden begegnen reformorientierten Hindus, sie knüpfen Kontakte zu den Arya Samai, das ist eine religiöse Reformbewegung, und geben ab 1879 die Zeitschrift The Theosophist heraus, die sie fast ein Jahrzehnt lang entscheidend mitprägen.
Ist denn diese Gesellschaft in Amerika noch weitergegangen ohne die? Oder dieser Verein?
Ja, also der dürfte ziemlich eingeschlafen sein in dieser Zeit, weil ja die beiden Hauptdarsteller sozusagen weg waren.
Und ja, auch die Skepsis immer größer wurde.
Und die Skepsis immer größer wurde. Mhm. Sie haben das dann tatsächlich in Indien fortgeführt. Mhm. Es war nicht ohne Konflikte in Indien. Das würde aber zu weit führen, wenn ich das jetzt hier alles auch noch erzähle. Also auf welche Widerstände sie da, oder auch sie sind auch, sagen wir mal, auf Betrüger gestoßen, kann man vielleicht auch so sagen. Der Kern dieser theosophischen Autorität, das sind jetzt nicht mehr nur Ideen, sondern das sind konkrete Phänomene. Und, oh Wunder, Briefe, die wie aus dem Nichts auftauchen, angeblich geschrieben von Mahatmas, das sind erleuchtete Meister aus Tibet, die sich aus der Luft materialisieren.
Wie Mahatma Gandhi? Der hat sich aber nicht aus der Luft
günstig. Ich weiß nicht, das sind, ja, jedenfalls werden die Mahatmas genannt. Die Mahatma-Briefe werden für viele Anhänger zum Beweis, dass hier tatsächlich eine übermenschliche Hierarchie mit den Theosophen kommuniziert.
Also ich gucke gerade, Mahatma ist tatsächlich ein Ehrenname. Mhm. Ich habe immer gedacht, der hieß wirklich so. Aber Mahatma Gandhi heißt eigentlich oder hieß eigentlich Mohandas Karamchand Gandhi.
Also das heißt, ja, dann ist ja auch Mahatma Gandhi so eine Art Meister Gandhi, genau. Weiser, ja. Gelehrter. Ja, also das würde dann eigentlich auch sehr gut passen. Tatsächlich habe ich das Wort selbst nicht nachgeguckt. Aber ja, diese Briefe erregen auch Aufmerksamkeit, zum Beispiel von einer britischen psychologischen Institution, und zwar die britische Society for Psychical Research, die SPR. Und diese Society, die schickt einen Ermittler dorthin, Richard Hodgson, der reist nach Indien, befragt Zeugen, begutachtet Schauplätze und er kommt zu einem vernichtenden Urteil. Er sagt, Blavatsky sei eine der genialsten Betrügerinnen der Geschichte. Mhm. Und sie habe die Mahatma-Briefe in Wahrheit selbst produziert, mit Hilfe von Vertrauten und allerhand Tricks. Und dieser Hodgson-Report, der prägt über Jahrzehnte das Image von Blavatsky als Schwindlerin in der öffentlichen Wahrnehmung. Und erst viel später, nämlich im 20. Jahrhundert, wir sind da ja noch in den 1880er Jahren, wird dieser Report selbstkritisch unter die Lupe genommen. Und ein Handschriftenexperte, der auch Mitglied derselben Society ist, weist auf massive methodische Mängel hin, auf voreingenommene Fragestellung, selektive Auswertung, brüchige Indizien. Also es kann jetzt nicht bewiesen werden, dass Blavatsky unschuldig war, aber es zeigt, dass das klassische Beweisstück, die Zuschreibung der Mahatma-Briefe an ihre Hand, nicht so solide ist, wie behauptet wurde. Also auch hier wieder, es gibt ein dokumentiertes und irgendwie auch sehr menschliches Niveau von Intrigen, Fälschungsverdacht, Machtkämpfe und dagegen das Narrativ der Theosophie, in dem Blavatsky als ein Werkzeughörer Mächte erscheint. Also schon das, was wir heute teilweise vielleicht so absurd finden oder nicht, auch das haben die Zeitgenossen damals schon gesehen und irgendwie, das lief immer parallel bei Blavatsky. Das fand ich auch so spannend. Ja. Ich meine, letztlich hat sich ihr Werk ja so doch durchgesetzt, ja, obwohl sie damals auch so schon so kritisch gesehen wurde. Es gab immer beides, ne? Die, die sie damals schon als Scharlatan gesehen haben und die, die halt gesagt haben, sie ist inspiriert von höheren Mächten. Ja, dann diese Affäre bricht ihr aber in Indien sozusagen das Genick. 1885 verlässt sie Indien, ist gesundheitlich stark angeschlagen und sie lebt dann zunächst relativ zurückgezogen in Deutschland und Belgien. Also das sind jetzt Länder, die habe ich vorher nie gehört in ihrer Biografie, aber auf einmal Deutschland und Belgien.
Sie konnte ein bisschen Deutsch.
Ja, sie konnte alles. Und sie lässt sich in London nieder. Und dort entstehen dann in einem ziemlichen Tempo ihre späteren Hauptwerke. Eins heißt The Secret Doctrine, in dem beschreibt sie die Entwicklung des Kosmos und der Menschheit in riesigen Zyklen. Und ein Jahr später ein Buch, das heißt The Key to Theosophy, also der Schlüssel zur Theosophie. Das ist so eine Art systematischer Leitfaden. Und dann noch eins, das heißt The Voice of the Silence. Das ist so eine meditative Schrift. Und für viele ist das, sagen wir mal so, der spirituell zugänglichste Teil ihres Werks. In London versammelt sie wieder eine Gruppe engagierter SchülerInnen um sich, die sie als Anführerin von so einem, ja, esoterischen inneren Kreis verehren. Und gleichzeitig bleibt auch die Szene in London von Konflikten durchzogen, also Rivalitäten um Autorität, der Streit um die Interpretation der Lehren und dann natürlich noch die Nachwirkungen dieser Betrugsaffäre, also dieses Hodgson-Reports, der ja noch lange nicht entkräftet war. Blavatsky selbst ist sehr krank oft. Also sie raucht viel, sie schreibt und diktiert im Akkord. Und sie lebt, wie schon in New York, in so einem Gemisch aus charismatischer Präsenz, einer hohen schriftstellerischen Produktivität und so einem gewissen kalkulierten Geheimnis um ihre Person. In diesen letzten Lebensjahren in London rücken zwei Figuren ins Zentrum, die Zukunft der theosophischen Gesellschaft maßgeblich prägen. Das ist Annie Besant und ein gewisser Charles Webster Leadbeater. Besant war ursprünglich eine radikale Sozialreformerin. Also sie war Atheistin und sie war eine der bekanntesten Rednerinnen der britischen Arbeiter- und Freidenkerbewegung. Sie liest The Secret Doctrine und ist so fasziniert und sucht Blavatsky auf und sie beschreibt diese Begegnung mit Helena Blavatsky später als so eine Art geistiger Bekehrung. Sie tritt dann 1889 der Theosophischen Gesellschaft bei und wird innerhalb kürzester Zeit zu einer ihrer wichtigsten Stimmen in England und sie unterstützt Blavatsky bei der Herausgabe einer Zeitschrift, die interessanterweise Lucifer heißt. Mhm. Fand ich eine interessante Wahl. Das stammt vom lateinischen Licht bringen, Lux ferre, Licht bringen. Aber Blavatsky hat das ganz bewusst gewählt, dass auch die christliche Öffentlichkeit auf so einen Titel empört reagiert. Also die wettern gegen Teufelswerk und Dämonenkult. Ne, das war wieder eine große Aufmerksamkeit, aber auch eine große Angriffsfläche. Also es ist, ne, ich weiß nicht, wie geschickt dieser Name war. 1897 wurde die Zeitschrift dann umbenannt. War vielleicht doch ein bisschen zu heikel. Sie hält Vorträge und verteidigt Blavatsky gegen Angriffe. Also mit sie ist jetzt diese Annie Besant gemeint. Und sie übersetzt auch die schwer zugänglichen Teile der Lehre von Blavatsky in eine Sprache, die auch sozialistisch und freidenkerisch geprägte Milieus erreicht. Und parallel dazu tritt eben dieser Leadbeater stärker in Erscheinung. Das ist eine interessante Figur. Ist ein ehemaliger anglikanischer Geistlicher und war schon in den 1880er Jahren in Indien und Ceylon als Theosoph aktiv und hat hellseherische Fähigkeiten, die er kultiviert. Und er hat Bücher über Astralebene, über Reinkarnation und über unsichtbare Welten veröffentlicht. Er gehört nicht zum engeren Londoner Kreis, aber er wird später in der Generation nach ihr gemeinsam mit Besant zu einem der wichtigsten Lehrautoritäten der Bewegung. Und das ist schon wichtig, weil die Theosophie weitergelebt hat nach Blavatskys Tod. Also die starb nicht mit Helena Blavatsky. Sie verbringt dann ihre letzten Jahre, also Blavatsky jetzt verbringt ihre letzten Jahre 1887 bis 91 in London, gesundheitlich schwer angeschlagen, aber gleichzeitig hyperproduktiv. Und während die Annie Besant versucht, ihre öffentliche Wirkung so ein bisschen zu stabilisieren. Und am 8. Mai 1891 stirbt sie in London im Haus der Theosophischen Gesellschaft in der Avenue Road. Ihre Anhänger sprechen nicht von einem Tod. Sie sprechen vom White Lotus Day, ein Übergang. Sie hat verfügt, nach ihrem Tod kremiert zu werden und ihre Asche wurde in drei Teile geteilt. Ein Teil blieb in London, ein weiterer ging nach Indien und der dritte Teil in die USA. Und in theosophischen Kreisen wird der 8. Mai seitdem als White Lotus Day begangen, also so als ritueller Bezugspunkt. Ja, nach dem Tod bleibt die Theosophische Gesellschaft mit Hauptsitz in Adia formal geeint, aber inhaltlich gibt es eben diese Fraktionen. Ich will da jetzt gar nicht mehr so im Detail darauf eingehen. Auf jeden Fall hat die Theosophie weitreichende Einflüsse europaweit. Und zu einem, der stark von ihr beeinflusst wurde, von der Theosophie, gehört Rudolf Steiner, der allerdings erst mit der Theosophie in Kontakt kam, nachdem sie schon tot war. Also muss man sich die Frage stellen, wie viel Blavatsky steckt in Rudolf Steiner und der Anthroposophie? Mhm. Der stößt um die Jahrhundertwende auf die Theosophische Gesellschaft und tritt 1902 der deutschen Sektion bei und übernimmt bald deren Leitung und wird dann 1904 von Annie Besant zum Leiter der esoterischen Schule für Deutschland und Österreich ernannt. Also er ist wirklich mittendrin im Machtzentrum dieser Bewegung, die von Blavatsky gegründet wurde. Er übernimmt die strukturellen Grundmuster der Lehre, also die Idee eines gestuften Kosmos, die Idee von langen Weltzeitaltern, von Reinkarnation und Karma, das Bild von Menschen als einem Wesen mit mehreren Leibern und Bewusstseinsschichten. Also da ist eine enge Verwandtschaft. Aber die Bruchlinie, die verläuft im religiösen Kern, denn Steiner rückt Christus in die Mitte seines Systems. Also das ist letztlich eine christliche Lehre. Das ist ein christlich geprägter Weg. Und Blavatsky behandelt Christus mehr so als eine große Gestalt unter vielen Meistern. Und dann wird in der theosophischen Führungsebene um Besant und Leadbeater, die beiden Gestalten, die also noch zu Lebzeiten von Blavatsky da auf den Plan kamen, die rufen dann einen indischen Jungen zum Weltlehrer aus, 1909. Also das ist praktisch eine Christus-Inkarnation. Und das geht für Rudolf Steiner einen Schritt zu weit. Also er hat eine andere Ansicht, er glaubt dann nicht dran. Und 1912, 13 ungefähr kommt es dann zum offenen Bruch. Steiner und der Großteil der deutschsprachigen Sektion spalten sich von der Theosophie ab und gründen die anthroposophische Gesellschaft. Steiner wird aus der theosophischen Gesellschaft auch aktiv ausgeschlossen. Die wollen den dann auch nicht mehr dabei haben. Und von da an betont er, dass seine Geisteswissenschaft eigenständig sei. Aber viele dieser Motive, also diese kosmischen Entwicklungsstufen, das karmische Denken, auch die hierarchische Welt geistiger Wesen, beruhen letztlich auf der Theosophie. Also es ist ein bisschen eine Umkodierung der Theosophie, ein bisschen christlicher, europäischer, bürgerlicher verpackt und ohne diesen Überbau von Blavatsky, ohne diese esoterische Infrastruktur wäre das aber irgendwie auch nicht denkbar. Also es ist schon eng verwandt. Ja, alles ganz einfach. Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich habe mich ein bisschen mit der Anthroposophie befasst, insofern, dass ich zum Beispiel den Podcast Waldorfsalat gehört habe. Es gibt bei den Quark Science Cops gibt es 2 oder sogar 3 Folgen über die Anthroposophie.
Das verlinken wir dann alles?
Das verlinken wir alles. Es ist ein sehr umstrittenes Thema. Es gibt übrigens auch eine Website, die nennt sich Anthroposophie gegen Rechtsextremismus. Mhm. Fand ich auch sehr interessant, weil es ist ein bisschen die Frage bei den Anthroposophen, die werden ja immer wieder angegriffen, auch dafür, dass sie dass Rudolf Steiner Antisemit war.
Sie werden nicht angegriffen, sie werden kritisiert.
Oder sie werden dafür kritisiert, genau. Ja, schon auch angegriffen zum Teil. Ich glaube, kann man schon so sagen. Und dass sie sich nicht genügend davon distanzieren würden. Mhm. Und da gibt es halt dann wiederum innerhalb der Anthroposophie unterschiedliche Strömungen. Eben zum Beispiel diese Website, die sich da eindeutig positioniert. Das Werk von Rudolf Steiner ist halt wahnsinnig komplex. Genau eigentlich wie das von Blavatsky. Ich glaube, aber Rudolf Steiner übertrifft das noch. Mhm.
In dem Buch von Rebecca Endler stand, dass Helena Blavatsky jetzt so auf den sozialen Medien, weiß nicht, als Inspiration oder auch irgendwie so als Star behandelt wird. Soll ich mal vorlesen, was die Rebecca Endler da geschrieben hat?
Ja, unbedingt, mach das mal.
Nach wie vor ist Blavatsky Allgemeingut der Esoterik. Und gefiltert durch Insta-Filter, Kacheln, Reels und TikToks beeinflusst ihr Werk wieder mehr, vor allem junge Menschen, als in den vergangenen Jahrzehnten. Aber auch ihr Einfluss auf die heutige Nazi-Ideologie lässt sich auf Instagram beobachten. Ein in der Zwischenzeit gelöschtes Foto auf einem Account, der sich Deutsche Weltanschauung nannte, zeigte ein blondes Baby in einem Gitterbett mit Holzschwert und in Anführungszeichen schwarzer Sonne. Dieses unter Nazis beliebte Zeichen, ein häufiges Motiv auf Insta, das die mystische Energie, die Arian Kraft schenkt, symbolisiert, geht wahrscheinlich direkt auf das schöpferische Licht in Blavatskys Werk zurück.
Ja, also das Problem ist, dass wir ja jetzt hier, sagen wir mal, uns mit ihrer Biografie befassen und nicht die Zeit haben, es auch nicht der richtige Rahmen, um uns mit ihrer gesamten Theosophie auseinanderzusetzen.
Und da fehlen uns die Kenntnisse, muss man auch einfach
sagen. Da fehlen uns auch die Kenntnisse, genau. Ja. Es ist schon so, dass also es bei Blavatsky, und das übernimmt Steiner, es gibt sowas wie so ein Wurzelrassenmodell. Und da habe ich einen Religionswissenschaftler gefunden, Julian Strube. Das würde ich auch verlinken. Das ist ein PDF, wo er das so auf 5, 6 Seiten wird das da so ein bisschen erklärt und auseinandergedröselt, was die Esoterik mit dem Rechtsextremismus zu tun hat. Wir haben das ja in der Corona-Pandemie gesehen, ne? Da sind also dann die Linken oder die man eher als links eingestuft hat, auf einmal mit Rechtsextremen gemeinsam auf die Straße gegangen.
Ja.
So. Oder auch beim Sturm aufs Kapitol in den USA. Also da kam das so alles so ein bisschen an die Oberfläche, was wir vielleicht vorher einfach nur nicht so gesehen haben. Das war schon da. Und um jetzt nochmal auf Blavatsky zurückzukommen, also dieser Julian Strube, der ordnet dieses Wurzelrassenmodell als sehr ambivalent ein. Also da ist durchaus die Rede von einer arischen Wurzelrasse. Das wird aber eher als spirituelles Entwicklungsstadium der Menschheit gesehen. Und das erklärte Ziel bei Blavatsky ist es, Rassenunterschiede zu überwinden. Aber um Rassenunterschiede zu überwinden, etabliert sie erstmal so eine Hierarchisierung von Menschengruppen. Ja, ja. Das ist das Problem. Also erstmal wird so eine Hierarchie hergestellt und dann heißt es, das müssen wir überwinden.
Ja.
Und damit lässt sich natürlich Missbrauch betreiben. Also das kann man vielfältig interpretieren.
Hm.
Und der Rudolf Steiner, der geht da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Und deswegen haben die Anthroposophen, von denen ich ihnen wirklich nicht unterstellen möchte, dass das alles Rechtsextremisten sind. Aber die haben schon große Mühe mit diesem Erbe von Rudolf Steiner, der sich halt in diesem Zeitgeist, der damals geherrscht hat, nicht davon distanziert hat, sondern er hat damit gearbeitet. Das war Teil seiner Weltanschauung.
Also, ach ja, alles sehr kompliziert und schwierig und so ein bisschen, ich will das ehrlich gesagt gar nicht so richtig anfassen, merke ich. Das ist mir alles so, ach. Ich glaube, wir müssen hier Schluss machen.
Ja, ich habe so das Gefühl, nachdem ich da so ein paar Themen angeschnitten habe, hatte ich so das Gefühl, ich müsste jetzt erstmal so ein Seminar in der Uni besuchen, um das alles besser zu verstehen. Ja, also ich fand das ganz interessant, wie dieser Julian Strube das gesagt hat. Der kam eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, hat, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, Philosophie studiert und hat dann entdeckt, dass da eine große Lücke ist im Bereich Religion und Esoterik und in diesen ganzen Schnittmengen. Und dann hat er angefangen, sich damit zu befassen und ist da ganz tief eingestiegen. Und ja, so geht es uns halt auch. Ne? Sobald man da irgendwo so ein Fädchen zieht, merkt man, wie viel da mit dran hängt.
So, passenderweise fällt mir gerade auf, weil Helena Blavatsky ja in Indien war, werden wir in der nächsten Folge über eine Inderin sprechen.
Ja, natürlich.
Die aber überhaupt nichts damit zu tun hat.
Nee, die hat nichts damit zu tun, das stimmt.
Genau, also wir machen noch eine Folge von unserem True Crime Summer und danach geht es wieder anderweitig weiter, aber freut euch schon mal auf eine auch nicht ganz leichte Folge nächstes Mal über Poolan Devi.
Richtig. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, die Geschichte zu hören.
Dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Vielen Dank, Susanne,
für diese Folge. Sehr gerne. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.